Wir sind im Matthäusevangelium ja immer noch mittendrin in der Bergpredigt. Und bevor wir das heutige Stück uns betrachtet, möchte ich nochmals Vers 1 von Kapitel 5, das ist praktisch die Überschrift der Bergpredigt, lesen. Als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Ich möchte es nochmals betonen, wir haben hier in der Bergpredigt die Lehre Jesu für die Gemeinde. Das ist jetzt wichtig wegen dem heutigen Text. Und zwar, wir lesen den Vers 24, da wollen wir nur den ersten Teil uns ansehen. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Es ist einfach Tatsache, dass der Mensch vom Sündenfall her die Orientierung verloren hat. Die Bibel erklärt es einmal in Sprüche und sagt, der Geist des Menschen, solange er nicht in Sünde tot war, war wie ein Kontrollorgan, das der Mensch im Gleichgewicht gehalten hat. Durch den Sündenfall ist diese Kontrolle verloren gegangen. Wenn jetzt ein Gläubiger, ein Mensch, der wieder geboren wird, der Vergebung der Sünde hat, der zum Herrn Jesus gehört, der in einem Geist seinem Leben getauft ist, wenn der normal lebt und wandelt, dann ist es so, wenn er im Lichte ist und einfach im Geiste wandelt, dann funktioniert dieses Gleichgewicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Gläubiger beginnt, eigene Wege zu gehen, im Fleisch zu wandeln, eigene Vorstellungen zu haben, sein Eigenwille durchdrückt, dann passiert automatisch etwas, dann kommt dieses Gleichgewicht wieder in eine Schieflage. Dann ist das Gleichgewicht einfach nicht mehr da. Und dann passieren Dinge, das, was der Jesus hier meint. Er sagt hier klipp und klar, und zwar, er redet ja hier jetzt zu seinen Jüngern, in dem Fall neutestamentlich zu uns, war ja schon prophetisch für die später entstandene Gemeinde, niemand kann zwei Herren dienen. Da steht ein interessantes Wort. Es gibt im Griechischen diverse Worte für dienen. Das, was hier steht, heißt als Sklave dienen. Douloio, doulos ist der Sklave. Als Sklave dienen. Und er sagt auch ganz klar, wenn das passiert, dann kommt hier ein emotionaler Zwiespalt. Er wird der eine hassen und den anderen lieben. Und bei lieben steht nicht Phileo. Was wir ja unter Lieben verstehen würden, das ist ja die seelische Liebe, die sich zuwendet, sondern Agapao, das meint, das ist eigentlich auch die Liebe Gottes, das meint, dass man für das andere das Beste sucht. Das heißt, man kümmert sich um das. Das wird wichtiger wie das Reich Gottes. Versteht ihr? Das ist ja was, was auch bei Gläubigen passieren kann. Du in der ersten Liebe dienst du mal Jesus, alles andere ist unwichtig, und plötzlich kommen doch oft nicht einmal Sünden, sondern einfach durch einen Wandel, der nicht im Licht ist, kommt die alte Natur wieder raus. Gell, und ich glaube, das kennt jeder, oder? Ob das noch der Fußball ist, ob das die Einkaufslust ist, ob das die Eitelkeit ist, ob das die Karriere ist, es gibt tausende Möglichkeiten. Und Jesus sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, und zwar als Sklave. Entweder dienst du ganz, oder es funktioniert nicht. Das ist eine ganz klare Aussage. Und jetzt muss man das einfach einmal sich näher ansehen, was hier der Jesus gemeint hat. Und zwar, man kann als Mensch, als Gläubiger, also tatsächlich vielen Herren dienen. Das ist kein Problem. Man kann sagen, der Jesus ist mein Herr, und kann trotzdem hinterher sich selber dienen. Also man kann zum Beispiel sogar dem Teufel dienen. Da gehört zu die ganze Art von Okkultismus. Wisst ihr? Und jetzt sagt die Bibel zum Beispiel, die Sünde der Endzeit. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich das bewusst ist. Das steht in Offenbarung 9, Vers 20, was für Sünde in der Endzeit vorherrschen. Und die übrigen Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten nicht Buße über die Werke ihrer Hände, sodass sie nicht mehr die Dämonen und die Götzen aus Gold, Silber, Erz, Stein und Holz angebetet hätten, die weder sehen noch hören noch gehen können. Sie taten nicht Buße, weder über ihre Mordtaten, noch über ihre Zaubereien, noch über ihre Unzucht, noch über ihre Diebereien. Also du hast hier fünf Sünden. Du hast zuerst Okkultismus, dass man dem Teufel dient. Dann hast du Mord, dann hast du Zauberei, dann hast du Unzucht und Dieberei. Bei Mordtaten darfst du nur an die Abtreibung denken. Und jetzt kommt halt das Problem. Da kann man jetzt sagen, naja, das ist für einen Gläubigen in der Regel kein Thema. Naja, ich habe vor vielen Jahren mal ein Ehebuch in die Finger bekommen von einem namhaften amerikanischen Prediger, der auch ein großer Endzeitverkündiger ist. In dem Buch stand eiskalt drin, wenn du von deinem Herzen her es kannst und es irgendwie von der Sache gegeben ist, kannst du auch abtreiben. Stand schon vor 30 Jahren im Christlichen, das in unseren Reihen ja verbreitet war. Das ist eine Katastrophe. Die Bibel sagt Mord. Ganz Gleiche, Unzucht, Pornoia, sag mal, durch das, dass die Medien inzwischen die Tür zu diesen Sünden aufgemacht haben, ich weiß, dass man sagt, 50% der Prediger sei hier angeschlagen. Katastrophe. Wisst ihr, und jetzt kommt, woher kommt das? Da steht doch, das sind die Ungläubigen, die nicht Buße getan haben. Was hat es mit uns zu tun? Wisst ihr, wo das herkommt? Das ist ganz einfach. Die Bibel sagt in Matthäus 24,12, weil die Gesetzlosigkeit überhand nehmen wird, und das gehört hier dazu, zur Gesetzlosigkeit, wird die Liebe der vielen erkalten. Das heißt, wenn du nicht im Geiste wandelst, färbt das ab. Das ist unzweifelhaft. Wisst ihr? Aber das Event, warum gibt es heute ganz viele Gemeinden, die immer glasklar gestanden sind? Warum? Ich habe heute wieder ein Ding gekriegt, ein Programm. Hier in dieser Zeitung hast du die Nachrichten aus dem Reich Gottes und diverse Events. Event heißt ganz einfach, man macht mir etwas, das mir gefällt. Also ich werde bedient, ich krieg was, das gefällt mir. Das heißt, der Mensch wird gehätschelt, statt dass man Gott dient. Wisst ihr, und das kommt im Reich Gottes relativ schnell. Dass du plötzlich, statt dem Herrn zu dienen, plötzlich werden die menschlichen Interessen wichtiger. Wisst ihr, jetzt kommt was ganz Teuflisches. Und zwar, dann geschieht nämlich Gemeinschaft auf der Basis der gleichen Interessen. Und die Leute, und das glauben die Gläubigen seit Jahren, ich habe da immer dagegen gekämpft, die glauben, wenn ich die gleiche Interesse habe und dann Gemeinschaft habe, das ist der Heilige Geist, das ist Gemeinschaft in Christus. Völliger Unsinn. Wisst ihr, wenn der andere Guy gläubig wäre und ich bin gläubig und wir sind auf der gleichen Ebene von den Interessen her, haben wir genau die gleiche Anführungszeichen Gemeinschaft. Das ist aber keine Gemeinschaft. Gemeinschaft geschieht laut 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn zwei im Lichte wandeln, dann wird die Gemeinschaft geboren. Die bricht auf. Wisst ihr, und von daher, sei mal vorsichtig, kann es sein, dass du, obwohl du nicht ihre bewusste Sünde, du begehst jetzt keine dieser Sünde bewusst, dass du ganz einfach abrutscht. Und dann beginnst du anderen Herren zu dienen. Was sind das für Herren? Das sind in der Regel dämonische Mächte, die versuchen, dich, Salomo hat das ganz weise ausgedrückt, vom Angesicht Jesu zu verscheuchen. Dass du nicht mehr mit Jesus allein dienst, sondern dass die anderen Dinge eine Rolle spielen. Wisst ihr, das ist der Kampf. Er sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen. Du kannst nicht fürs Reich Gottes das Beste suchen und gleichzeitig für andere Dinge das Beste suchen. Wisst ihr, das fängt natürlich an. Ich bin mal ganz, ganz, ganz deutlich, dass das gar kein Missverständnis ist. Da kommt zum Beispiel die Frage, ich bin ein junger Mann, hab frisch geheiratet, stehe im Saft. Was mache ich jetzt? Ist jetzt das Wichtigste in meinem Leben, dass ich meine Karriere mache im Beruf, dass ich ein Haus baue, dass ich meine Wünsche vor Auto auf allem her finanziell absichere und durchziehe, oder ist wichtiger, dass ich im Herd diene? Wisst ihr, fängt das an. Wenn Leute zu mir kommen und sagen, oh, guck mal her, der Bruder läuft aber gut und der läuft gut. Wisst ihr, was ich immer zu denen sage? Ich bin da ganz ehrlich. Ich sage zu denen, warte ab, bis er verheiratet ist, bis er Kinder hat, und wenn du dann siehst, wenn die Familie da ist, dann sage ich dir, was er wert war. Ich könnte euch Namen sagen, ihr kennt die alle. Wo man glaubt hat, sie geht los wie die Rakete, heute versandet. Wisst ihr warum? Familie. Ist Familie schlimm? Nein. Aber die Frage ist, wem diene ich? Wisst ihr? Die Frage ist, was will ich? Man kann das gar nicht gut betonen. Das ist radikal, was hier der Herr Jesus sagt. Er sagt, du kannst überhaupt nicht zwei als Sklave dienen. Du musst wissen, was du willst. Das musst du wissen. Dabei sage ich nichts dagegen, dass man jetzt zum Beispiel sich um seinen Beruf kümmert, um seine Familie kümmert, dass man sich um seine Unterkunft kümmert. Da habe ich überhaupt nichts dagegen. Bloß die Frage ist, wem diene ich wirklich? Wisst ihr? Das ist die Frage. Das nächste, noch viel schlimmer. 1. Korinther 10, 20. Muss ich das einfach einmal vorstellen, was der Jesus hier kurz sagt, du kannst nicht zwei Herren dienen, entfaltet dann die Lehre der Apostel in Spielarten. Und zwar, da meint er jetzt die Gläubigen Korinth. Nein, sondern, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Kann man sagen, was gehen mich die Heide an? Ist doch klar, wenn ich Okkultismus treibe, wenn ich Horoskope lese, wenn ich zum Wahrsager gehe, wenn ich okkulte Heilmethode annehme. Aber jetzt kommt das Nächste. Ich will nicht, dass ihr, die Gläubiger, in Gemeinschaft mit den Dämonen seid. Also er sagt klipp und klar, die Heide tun es, aber die Gefahr, dass ihr hier mitgeht, dass ihr abfärbt, ist riesengroß. Wisst ihr? Da ist halt die Frage, was tue ich? Wisst ihr, wenn mir der Doktor ein Rezept rausschreibt, ich bin kein Mediziner, ich habe da keine Ahnung. Und da steht, ich kriege das von der Apothekerin in die Hand gedruckt und ich gucke da drauf und ich sehe es vielleicht erst daheim. Und da steht D4 drauf. Ja, Entschuldigung, geh halt zurück und bring's so zurück und sag, ich will das nicht. Wisst ihr, Hämopathie ist ja etwas, da streitet ja die Gelehrte drüber, ob es wirkt. Natürlich wirkt es. Wisst ihr warum? Das ist ein Placebo-Effekt. Und teilweise ist da was dahinter, was kein Placebo-Effekt ist. Da ist ja teilweise je nach Verdünnung, ich glaube ab D6 ist nur noch Wasser. Da ist ja nichts drin. Jetzt sagen die, wenn die das schütteln, ich sage es mal vereinfacht, kommt die kosmische Energie rein. Und da kommt eine ganz verrückte Idee, dass sich dieser Stoff, dieses Wasser an etwas erinnert. Entschuldigung, wo sind wir jetzt? Und das glauben die Leute und dann nehmen die ein paar Tropfen und das wirkt. Wer hat jetzt gewirkt? Versteht ihr? Und da kann ein Gläubiger, ohne dass er überhaupt das Böse meint oder sich da was denkt, kann er hier auf eine Schiene rutschen, die Wirklichkeit ihre Quelle im Okkultismus hat. Versteht ihr? Das ist brutal. Wisst ihr, das denkst du schon gar nicht, ich, andere Herren dienen, Entschuldigung. Und da gehört dazu alle falsche Religion. Wisst ihr, ich sag's jetzt mal hart, da sind Leute, die wiedergeboren sind und dann zurückgehen in diese vom Teufel geschaffene Strukturen bis hin zur Eucharistie, zu allem, die geht alles zurück. Ich könnte Leute, die klar wiedergeboren sind, die gehen da zurück. Was ist das? Sie versuchen, zwei Herren zu dienen. Da kommt etwas, vielleicht aus der Vergangenheit. Vielleicht waren sie 40 Jahre katholisch und plötzlich kommt es wieder hoch. Wisst ihr, und plötzlich kommt die Erinnerung und plötzlich die schöne Gesänge. Lateinisch ist ja wunderschön. Kennt ihr, lateinische Gesänge ist seelisch ohne Ende. Wisst ihr, und dann plötzlich dienst du am Teufel. Ohne es zu wissen, ohne es zu wollen. Oder, ich sage es mal so, das ist das, was ich meine, Eucharistie, falsche Opfer. Ich sage die Gläubigen immer, ihr könnt zur Trauung gehen, zur katholischen, ihr könnt da überall hingehen, wenn ihr eingeladen seid. Aber wenn die Messe kommt, müsst ihr raus. Das ist ein ganz einfacher Grund. Messe ist eine Gotteslästerung. Messe sagt, sie wiederholt das Opfer Jesu unblutig durch einen magischen Akt, Transsubstantiation. Kannst du nicht dabei bleiben. Unsere Geschwister sind zur Zeit der Reformation wegen dem hingerichtet worden, mussten auf die Galeere und jämmerlich sterben. Und wir, die Wohlstandsgesellschaft, uns kostet ja gar nichts, wir sind nicht mal bereit, da konsequent zu sein. Merkt ihr, was andere Herren dienen? Das ist so eine riesige Palette, dass ich das heute Abend gar nicht hinkriege, die ganze Palette zu zeigen. Aber dass man uns richtig versteht, man kann am Teufel dienen, auch mit Geboten. Wisst ihr, ich habe Gemeinde kennengelernt, die haben gesagt, wenn irgendwas bei einem Gläubigen nicht stimmt, dann sind es die Sünde der Vorväter. Dann haben sie angefangen, die Leute zu behandeln auf die Sünde der Vorväter. Dann haben sie gesagt, die Gläubiger haben Finsternismächte. Dann haben sie denen beigebracht, dass man ihnen austreiben muss. Die haben ihnen geboten. Am Schluss sind die Leute, ich habe Leute gesehen, die sind psychisch zerbrochen. Die haben sich nur noch mit diesen Finsternismächten, das, was die Bibel gar nicht lehrt, auseinandergesetzt. Durch falsche Lehre sind sie im Teufel in die Falle gegangen und der hat sie zerstört. Wisst ihr, wem hat der Prediger, der das gepredigt hat, gedient? Und wenn er ein guter Verkündiger war, ich kenne einen, der das gelehrt hat, massiv ein guter Verkündiger war, ein wiedergeborener Mann, wem hat er gedient? Zwei Herren. Er hat nicht der Schrift allein geglaubt, sondern auch die anderen Dinge und hat so Gott gedient und dem Teufel. Jetzt magst du gar nicht zu sagen. Das ist denen auch nicht klar. Wisst ihr, von daher ist ganz, ganz sensibel, was der Jesus hier sagt. An dem Punkt müssen wir aufpassen. Diene ich immer Jesus allein oder nicht? Dem Fleisch, das ist wieder die Sünde in allen Spielarten, haben wir vorher gesehen, Offenbarung 9, 29. Und wenn man jetzt sieht, gerade die Korinther war ja eine Hafenstadt, also wie Hamburg, das war eine sehr verderbte und sehr verdorbene Stadt. Und da muss man einfach gucken, da war es schwierig. In 1. Korinther 10, 8 sagt Paulus, lasst uns auch nicht Unzucht treiben, so wie etliche von ihnen Unzucht trieben und es fielen an einem Tag 23.000. Wisst ihr, ich bin schockiert. Eine Gemeinde, die ich kenne, da hat sich jetzt rausgestellt, da war einer der Jugendmitarbeiter, hat sich in die Kinder vergangen. Wie viel habe ich erlebt, dass führende Leute vorne gestanden sind? Entschuldigung, soll ich es mal ganz sagen, wie ich es meine? Geistlich ein großes Maul hattet und hat einen Ehebruch gelebt. Könnt ihr euch Namen sagen? Wahrscheinlich würdet ihr vom Stuhl fallen, wenn ich euch Namen sage. Zumindest einen. Ich meine, ein Mann, der sogar mal in unserer Mitte war, ich hatte ja Wehre und ich habe völlig mich hier getrennt. Aber das gibt's. Wisst ihr, dass auch in gläubigen Kreisen plötzlich, man fängt an, seinem Fleisch zu dienen, der Sünde. Und plötzlich kommt Unmoral. Wisst ihr, wenn ich heute sage, Sexualität gehört nur in die Ehe und vor der Ehe, nein, dann musst du sagen, man hat mir gesagt, da lachen wir dich aus, das ist mir egal. Die Bibel sagt das klipp und klar. Wisst ihr, und da musst du einfach auch der Jugend sagen, jetzt pass mal auf, ihr müsst sauber bleiben, aus, fertig. Sonst dient ihr zwei Herren, kann sein, ihr geht unter. 2. Timotheus 2,22. So fliehen nun die jugendlichen Lüste. In der Jugend ist die Sexualität die größere Gefahr. Heute ist ja nicht mehr so dramatisch wie noch, wo ich ein junger Mann war. Aber ich kann euch wirklich Familie oder Leute zeigen, wo durch ein uneheliches Kind das ganze Leben zerstört wurde. Wenn die alle gehorsam gewesen wären, wäre gar nichts passiert, wisst ihr. Und das ist das, wo man einfach dann, einmal ist der Teufel, wo man hingeht, das andere Mal ist mein Fleisch. Das ist, ich ist der größte Herr, den es gibt. Ich, dass man seine Wünsche auslebt. Wisst ihr, und das Problem ist, das ist alles so normal, alles so nahe dabei, gar nicht so gefährlich auf den ersten Blick. Und dann Hebräer 13,4. Die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden. Das ist jetzt wegen, was ist mit jungen Leuten vor der Ehe? Da steht, ist Ehe übersetzt, werden sie in Fußnote. Da steht Hochzeit, Gamus. Da sagt die Hochzeit. Die Hochzeit, dann Ehe. Wisst ihr, und der sagt klipp und klar, das Ehebett soll unbefleckt bleiben. Und dann erklärt er, unzüchtig und Ehebrecher wird Gott richten. Also jede Form der sexuellen Verirrung ist hier verworfen im Hebräerbrief. Wisst ihr, wir sind heute eine Gesellschaft, da wird alles verharmlost. Es ist alles in Ordnung, es ist alles okay. Ich muss sagen, Entschuldigung, wir sind die letzte Generation vermutlich. Wir sind die Generation, die die Endzeit erlebt, eventuell der Antichrist erlebt. Kann auch sein, es verzieht noch, wissen wir ja nicht. Aber wir sind die Generation, wo die Gesetzlosigkeit, die Verdorrtheit auf dem Höhepunkt ist. Und ich sage euch eines, bin ich felsenfest überzeugt, im Vergleich zu uns war Sodom und Gomorra völlig harmlos. Sodom und Gomorra ist harmlos im Vergleich zu uns. Das war eine Stätte mit 2, 3 kleinen Städten drumherum, wo ein Teil dieser Sünde getrieben hat. Wir sind inzwischen so weit, dass die ganze Welt tut. Die Sünde hat sich über die ganze Welt ausgebreitet, durch die Medien, durch den Zeitgeist, dieser antichristliche Geist auf der ganzen Welt. Du hast die Sünde auf der ganzen Welt. Es hat ein paar Staaten, wo es noch ein bisschen blockiert wird, wo es nicht so schlimm ist, aber sie breitet sich über die ganze Welt aus. Und jetzt kommt das Schlimme, das was Anwinder, dieser Wissenschaftler, nachgewiesen hat. Es wird jetzt zum Normalfall und dann löscht du das Gericht Gottes aus. Und das letzte Gericht, wenn das letzte uns trifft, dann hast du Armageddon und dann hast du den Krieg vorher, dann hast du 2 Weltkriege, dann hast du insgesamt 50% der Menschheit, die stirbt wegen dem. Von Israel sterben 2/3. Wisst ihr, wir leben in einer wirklich gefährlichen Zeit. Aber die Hauptgefahr ist nicht die Verführung, die Verfolgung, die Hauptgefahr ist der plötzliche Tod, wenn nämlich Gott plötzlich sagt, so jetzt ist aus. Wobei natürlich die Verführung für den Gläubigen schon das Wichtigste ist, dass man die abwehrt. Aber da siehst du, das sind lauter Dinge, die waren früher, noch vor 10 Jahren hat man über sowas kaum was sagen müssen, da war alles klar. Wisst ihr, und inzwischen ist es so, das verflacht. Du hast einfach den Eindruck, der Zeitgeist, der Weltgeist rutscht einfach rein. Wisst ihr, wenn ihr die Stelle anguckt, 2. Korinther 12, 20, 21, da wenn ihr 21 anguckt, da seht ihr, da ist was ganz, ganz Gefährliches. Das ist die Falle, wo ich beginne, meinem Fleisch zu dienen, wo er, sagen wir mal, der fleischliche Zustand Macht über mich kommt, wo ich einem anderen Herrn diene. 2. Korinther 12, 20, denn ich fürchte, wenn ich komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche, und ihr könntet auch mich so finden, wie ihr nicht wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit, Unruhen. Sind wir uns einig? Das ist Fleisch, oder? Das ist doch Fleischlichkeit. Also ich sage es mal so, die alte, völlig verirrte Christenheit hat von den Todsünden gesprochen. Das sind keine Todsünden. Wisst ihr, das sind jetzt die Sünden, wo man sagt, naja, Eifersucht und Zorn und Selbstsucht und Verleumdung. Mutter, aber ich habe vorher gesagt, das bereitet sich schon mal an der Herd hin. Aber jetzt pass auf. Jetzt sagt Paulus, wenn das bei euch da ist, sagt er was ganz, ganz Brutales. Überlese den Meister. So dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme und ich trauern muss über viele. Jetzt erklärt er, was vorher war. Wisst ihr, dieser Zorn, diese Eifersucht, diese Selbstsucht, dieser Streit, die Verleumdung, die Verbreitung von Gerüchten, die Aufgeblasenheit und Unruhe war noch vorne etwas und dahinter, vorher, war was ganz anderes. Er sagt, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan hatten, wegen der Unreinheit, Unzucht, Ausschweifung, die sie begangen haben. Ist doch eine erstaunliche Parallele zu Offenbarung 29 und 21. Kann man sich gut merken. Immer 20, 21. Und damit sagt dir, wenn du mit diesen Dingen nicht gebrochen hast und dem dienst, dann wirst du im menschlich-seelischen Bereich plötzlich auch die andere Sünde hervorbringen. Und von daher ist nie gesagt, wenn jemand so generell immer reagiert, dass das bloß sein Charakter oder seine Fleischlichkeit ist. Es kann sein, dass dahinter stärkere Sünde steht, weil er in Wirklichkeit seinem Fleisch dient. Er dient nicht Gott, sondern seinem Fleisch. Und dann sage ich es einmal vorab, bevor man weitergeht, Gott ist eifersüchtig. Gott will nicht, dass ich dem Teufel diene. Gott will nicht, dass ich dem Fleisch diene. Und er will auch nicht, dass ich dem eigenen Ich diene. Johannes 5, 44. Ist hier, es gibt hier eine Gratwanderung. Ich erkläre es gleich. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre vom alleinigen Gott nicht sucht? Wisst ihr, eigene Ehre ist ein Reich Gottes, eines der größten Gefahrenpotenzial, das gibt. Die alte Brüder sagtet uns immer, ihr junge Brüder müsst aufpassen, wegen anderen Geschlecht, Sexualität, wegen der eigenen Ehre und wegen Geld. Sie haben uns klipp und klar gesagt, denen drei Punkte kommen die Gläubigen zu Fall. Und ich sage das die jungen Brüder heute auch, weil es ist so. Deswegen, ich sage es nicht, junge Brüder, ich sage es öffentlich. Das ist einfach Fakt. Wisst ihr, und da kommt das Ich mit seinen eigenen Zielen. Wisst ihr, man will was sein. Da kommen Leute, die sagen, naja, Halbstag gehe ich nicht, da kann ich nichts wehren. Ja, warum nicht? Weil es hier Regeln gibt. Gell? Wisst ihr, es ist immer so. Der Mensch sucht immer, wo mache ich Karriere? Es war bei mir im Geschäft immer so. Aber im Reich Gottes ist es auch so. Wisst ihr, das ist einer meiner besten Freunde gewesen. Der Kerl hatte echt vor Gott eine Begabung. Der hatte eine Gabe, der hätte Gott wunderbar dienen können. Irgendwann kommt er auf die dumme Idee, auf eine Bibelschule zu gehen, im Ausland, die sowieso nicht sauber war. Und ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Er hat es mir dann ganz vorsichtig versucht beizubringen. Ich gehe jetzt auf diese Bibelschule. Ich habe ihm nur eine Frage gestellt. Warum? Er konnte es mir nicht sauber beantworten. Auf dieser Bibelschule haben ihm Pfingstler die Hände aufgelegt. Auf dieser Bibelschule haben Frauen gelehrt, was die Bibel verbietet. Der Mann kam zurück, es war ein anderer Mensch. An meinem 40. Geburtstag, darum weiß ich genau das Datum, haben wir uns dann in die Haare bekommen und seit der Zeit sind unsere Wege meilenweit auseinandergegangen. Wir haben engstens zusammengearbeitet, Jahre. Und plötzlich sind die auseinandergegangen, wie wenn wir uns nie gekannt haben. Wir haben uns schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Wisst ihr, zwei Möglichkeiten zu dienen. Wisst ihr, das Ich ist ungeheuer gefährlich. Da kommt Selbstsucht, Ehrgeiz, eigenes Wollen. Und in Philipper 2,3 sagt er, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wisst ihr, das ist im Reich Gottes leider auch etwas, das sehr verbreitet ist. Und das wird meistens nur mit Lüge gekoppelt, wisst ihr. Ich habe zum Beispiel Manuskripte rausgegeben, 300 Bibelstellen über die ganze Lesart. Ich habe den Leuten immer gesagt, wenn sie gefragt haben, wie bist du da drauf gekommen, habe ich ihnen immer gesagt, ich habe es gemerkt, dass hier Stellen fehlen, aber dann kam ein Amerikaner, das war der Keith Rutkin, Der hat mir eine Liste gegeben, eine englische Liste mit 200 Bibelstellen. Und ich habe einfach die 200 Bibelstellen genommen, übersetzt und dann habe ich 100 weitere selber dazugefunden. Aber ich habe ganz klar gesagt, die Quelle ist er. Es gibt Leute, die nehmen mein Material hemmungslos, ohne mit der Wimper zu zucken und schreiben dir einen Namen drunter. Entschuldigung, was ist das? Dann muss ich sagen, wo sind wir jetzt? Ich habe jetzt wieder vor kurzem mal wieder was gesehen. Na, ich überlege, schreibst du mir jetzt eine Mail, das soll das gefällig lassen. Halt, ach, lass ihn mal, ist doch egal. Wisst ihr, ist doch wurscht. Ist egal. Der Herr wird's richten. Aber wisst ihr, das meine ich, eigene Ehre. Wir haben es getan. Stimmt hinten und vorne nicht. Das ist halt so weniger, wo ich mich im Recht Gottes auflege. Wenn jemand sagt, ich war's und zwar, der war's gar nicht. Ich vermische das gelogen. Wisst ihr, das ist ich. Ist furchtbar. Jetzt kommt das Problem. Man muss die Wahrheit sagen. Manchmal muss ich auch die Wahrheit sagen und sagen, wenn man mich fragt, hast du das getan? Dann sage ich, ja. Dann kann ich in falscher Demut sagen, oh nein, der Herr hat es gemacht, die anderen haben es gemacht. Ich sage, nee, ich war's. Wisst ihr, Ehrlichkeit ist im Reich Gottes halt auch eine Tugend. Aber da bist du immer im Bereich, wo du einfach das eigene Ich, ich sag's mal so, zum Götze hoch stilisierst. Und da kommen natürlich Vergnügenspiele. Wisst ihr, dass man einfach das Vergnügen, das ist eine Form von Götzendienst, sagt die Bibel. 1. Korinther 10, 7. Werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht. Das Volk setzte sich nieder, um zu essen, um zu trinken, stand auf, um sich zu vergnügen. Essen, trinken, vergnügen, kann zum Götze werden. Gell, wenn du da weiterliest, dann siehst du, gerade in dem 1. Korinther 10, ab 9 dann, man kann dann der Herr Jesus versuchen, Vers 10, man kann murren, man kann unzufrieden sein, mangelnde Ehrfurcht vor Gott. Man versucht ihn letztendlich. Wisst ihr, und so hast du dann plötzlich etwas, wo dein wirklicher Gott ist nicht der Herr Jesus oder der Vater im Himmel. Dein Gott ist dein Ich. Wisst ihr, das muss man einfach ehrlich zugeben. Das steckt in uns drinne. Steckt in uns drinne. Wisst ihr? Du kannst manche Sachen nicht erklären. Warum gibt es Leute, die einstem Haufen völlig gedient haben, an einem bestimmten Punkt sind sie plötzlich weg. Sie fangen da plötzlich nicht mehr am Herrn 100% zu dienen. Da ist alles andere wichtiger. Ich sage es mal ganz vorsichtig. Wenn alles andere wichtiger ist, dann dienst du nicht mehr Gott. Dann ist nicht mehr der Herr dein Herr allein. Dann hast du einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften, einen sechsten, einen siebten Herr. Ist einfach fad. Mammon. Sag's mal vorsichtig, behandeln wir, so Gott will, das nächste Mal, wenn es dran ist. Also Geldbesitz, Wohlstand, Sicherheit, das ist noch Matthäus 6, 24, du sollst nicht Gott dienen oder Mammon. Mammon heißt nicht bloß Geld, sondern alles, was mit Wohlstand zu tun hat. Wenn ich von was etwas verstehe, dann verstehe ich etwas von Geld, von Wohlstand, von Geiz, von Gier, von Angst. Ich habe 43 Jahre vor Bank gearbeitet. Was denkt ihr, was du auf der Bank siehst? Auf der Bank siehst du alles. Du siehst zum Beispiel auf die Kontoauszüge, was sie kaufen. Du siehst, was sie zahlen. Du siehst, mit was sie umgehen. Wie dann passiert, dann kommt das Ehepaar zu dir, ist bei mir passiert, als liebe, nette Kunde, eines Tages kommt einer von den zwei und sagt, der andere ist ein Lumperhund und der hat es ihr mit anderen und dann hilfst du demjenigen, das Schließfach auszuräumen. Habe ich gemacht. Wo ich später hast, haben sich versöhnt, da kommen sie wieder. Wer denkt ihr, wer jetzt der Böse war? Hat keiner gesagt, aber ich bin denen Kunde dann immer aus dem Weg gegangen. Ich wollte, gesagt, soll ein anderer bedienen, nicht mehr ich. Wisst ihr, aber das ist das, so ist der Mensch. Der Mensch ist einfach, ist er, egoistisch, ohne Frage. Und das Geld spielt eine Rolle. Wisst ihr, das Geld? Ich habe Leute gehabt, die waren nette Leute. Mir hat einen Mann gehabt. Ich sehe ihn vor mir. Ich könnte ihn abfotografieren, wenn man Hirn fotografieren könnte. So ist er plastisch vor mir. Der ist immer an der Schalter gekommen. Und ich war damals ein junger Kerl, frisch ausgelernt. Und der war der liebe Herr sowieso und wunderbar. Dass er FKKler war, das war, hat man zwar gewusst, aber man denkt, naja, so, das ist ja so nett und so lieb und das. Und dann habe ich einen verheerenden Fehler gemacht, der habe ich schon öfters erzählt. Dann habe ich sein Geld, das er der Oma abgenommen hat, jeden Monat, habe ich zurückgeschickt, weil es nicht ihm gehört hat. Das hättet ihr erleben sollen. Da habe ich plötzlich gemerkt, was Geld aus einem Menschen macht. Aus diesem so netten, freundlichen Menschen ist ein Raubtier geworden. Wisst ihr, Geld, das darf man nicht unterschätzen. Wohlstand, darf man alles nicht unterschätzen. Was denkt ihr, wie viele Werke im Reich Gottes letztendlich nichts anderes sind als Menschen, die ihrem Ich, die am Wohlstand, am Geld, am Mammon und dem Teufel dienen? Ich habe Dinge gesehen, das kann ich niemand erklären. Ja, erklär es vielleicht, wenn es nächstes Mal Bibelstunde ist. Darum springe ich jetzt auch über den Mammon. Aber dann kommt Galater 1, 8 und 10. Das ist auch etwas ganz Gefährliches. Vielleicht mit das Gefährlichste. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Und da steht im Griechischen Doulos. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Wort. Wem dienst du? Er sagt hier klipp und klar. Menschen. Lehren von Menschen. Wisst ihr, man darf das gar nicht unterschätzen. Diese ganze Sache, wo ich damals auch reingeraten bin mit diesen Austreiber von Dämonen bei Gläubigen, mit diesen Sünden der Vorväter, was nur für Ungläubige gilt. Diese ganzen Dinge, das sind Lehre von Menschen. Die Leute haben, ohne es zu wissen, dem Teufel gedient, haben ganz viele Seelen zerstört. Und die Leute, die denen geglaubt haben, die haben praktisch nicht Gott gedient, sondern die waren Sklaven von diesen Menschen. Das ist ungeheuer gefährlich. Wisst ihr, wie kommt das? Ach, der Pfarrer sagt. Wer ist der Pfarrer? Du schaust dir überhaupt klar, ist er bekehrt, ist er wieder geboren, geht er einen klaren Weg? Dann kann er keine Kinder mehr taufen, Entschuldigung. Kann er dann ein Pfarrer sein? Schwer. Wisst ihr, es gibt so viele Dinge, wo geistlich eigentlich ein klarer Ding ist. Früher, zur Zeit vom Westbund, vom Wilhelm Busch, da ist das noch möglich gewesen. Da die haben innerhalb der Kirche eine Kirche aufgebaut, der Westbund. Und die hat praktisch, ich habe andere Leute gesagt, die haben innerhalb von der Kirchengemeinde Freikirche aufgebaut. Das ist okay. Das musst du halt dann regeln. Oder hier der Pfarrer Hauser von Pfäffingen, der war glasklar, der ist zu mir gekommen und gesagt, da kommt einer, die sind die gläubig, der hat diese Vorstellung gesagt, wenn sie gläubig sind, dann ist egal, ob sie das Kind taufen lassen. Aber beim Ungläubiger hat er zu mir gesagt, ich bin ein Freikirchler dann geworden, hat er zu mir gesagt, bete, dass der sein Kind in Taufe lässt. Natürlich wäre konsequent gewesen, so wie es, ich glaube, Hemminger war es, Methodistenpastor, der hat Folgendes gemacht, der konnte keine Kinder taufen. Wisst ihr, was der gemacht hat? Wenn er Kindertaufe war, hat er Urlaub genommen. Kannst bloß hoffen, dass nicht viele Kindertaufe waren in dem Jahr, sonst wäre Urlaub weg gewesen. Der hat einfach Urlaub genommen, aber nicht da, dann konnte das Kind nicht taufen. Das ist eine elegante Lösung. Wenn das vom Gewissen her kam, ich bin frei. Das war kein Geheimnis, aber man wusste, wenn Kindertaufe kommt, hat er Urlaub. Ist doch herrlich, oder? Konsequenz, aber du darfst nicht nach den Lehren der Menschen gehen. Zu mir sagt der Bruder, ah, weißt du, Karl Hermann, wenn ich ein Problem habe, frage ich den und den Bruder, das ist ein Kopf der Brüdergemeinde, zu Deutsch, was der sagt, ist für ihn wie das Wort Gottes, das stimmt. Dieser Mann hat nicht bloß eine Irrlehre, sondern massiv, zwei ganz massive Irrlehre. Aber der Bruder sagt, ich glaube halt dem, was der sagt. Wisst ihr, das ist Menschen gedient. Das sind Menschenlehre. Jeremia 17,5. Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht. Er wird sein wie ein kahler Strauch in der Einöde, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss in dürren Wüstenstrichen hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Und dann kommt das Wunderbare, gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut, dessen Zuversicht der Herr geworden ist, der wird sein wie ein Baum gepflanzt in Wasserbächen, Psalm 1. Wisst ihr, da kommt das Entscheidende. Es ist doch unstrittig, dass Gott seine Gemeinde so strukturiert hat. Jeder hat einen Platz am Leib Christi. Jeder hat eine Aufgabe. Jeder hat eine Gabe. Und dass Gott zum Beispiel manche die Aufgabe gegeben hat, das Wort Gottes zu verkündigen und hat ihnen die Gabe dazu gegeben. Aber Entschuldigung, ich muss es prüfen. Versteht ihr? Ich muss gucken, ob das stimmt, was der sagt. Ich mache das, glaube ich, wieder. Ich habe mir es überlegt. Ich habe mir es wirklich überlegt. Ich werde es wieder anfangen. Wenn ich längere Zeit in der Gemeinde nicht mehr war, dann werde ich hingehen und sagen, meine Geschwister, ich freue mich, dass ich bei euch bin. Ich habe eine Frage an euch. Das Wichtigste heute, bevor ich euch den Dienst tue, seid ihr sicher, dass ich nicht abgefallen bin? Seid ihr sicher, dass ich euch keine Irrlehre verkündige? Seid ihr sicher, dass ich noch sauber bin? Und dann gucken sie dich an, wenn du wie wenn das völlig unmöglich wäre. Tja, ich habe sie fallen sehen, nicht ein, sondern mir reicht es, wie viel ich gesehen habe. Wisst ihr, Gott hat die Gabe gegeben und wenn er Gabe wirkt und sauber ist, dann sagt die Bibel, da muss ich sie anerkennen. Aber ich muss trotzdem prüfen. Seht ihr? Ich darf mich nicht auf den Mensch verlassen. Das ist die Gabe und nicht der Mensch. Das ist die Gabe dahinter. Wenn zu mir jemand kommt und Lobhudler will, sage ich, hör auf, das ist sinnlos, das ist Geistesgabe, ich tue gar nichts. Ob ich das mache oder ein anderer, ist völlig egal. Gott gibt einem die Gabe und dann wirkt. Wenn es wirkt, dann ist es von Gott. Aber da hat der Mensch nichts mit zu tun, der kriegt keine Ehre. Wisst ihr, das ist das Problem. Da wird geweihräuchert. Lehre vom Mönch, Kolosser 2,20. Das sind lauter so Dinge, wo man ohne es will, nicht mehr am Herr allein dient, sondern dient einem anderen Herr. Wisst ihr, wir denken immer, niemand kann zwei Herren dienen und beziehe jetzt nur auf den Mammon. So habe ich die Stelle auch oft gelesen und so wird sie meistens gepredigt. Da steht aber nie, ganz klar, niemand kann zwei Herren dienen. Und da bringt der Jesus als Beispiel, niemand kann einem Mammon dienen und Gott. Du kannst aber auch keine andere Herren dienen. Das ist genauso. Kolosser 2,20. Wenn ihr nun wie Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebtet. Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht, was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote und auch Weisungen und Lehren der Menschen, die freilich einen Schein von Weisheit haben in selbsterwähltem Gottesdienst und Demut und Kasteiung des Leibes, und doch wertlos sind und zur Befriedigung des Fleisches dienen. Da kommen die Sekte her. Wisst ihr, wo der Sabbat herkommt? Ist euch das klar? Das war eine Frau. Die hat Ellen G. White geheißen. G heißt Gold. Diese Frau hatte Offenbarungen. Und dann plötzlich ist aus einer falschen Prophetie, da sind nämlich die Zeuge Jehovas und die Adventisten draußen gestanden, vom Prediger, amerikanischen Prediger. Die haben, das sind nur zwei verschiedene Schienen gewesen. Und da hat das Jahr 1914 eine Rolle gespielt. Und plötzlich ist man hingegangen und hat diesen Lehrer von der Frau mehr geglaubt als der Bibel. Und plötzlich hat man gesagt, 1914 kommt der Jesus wieder. Und Zeuge Jehovas ist die Bombe geplatzt, die waren da auch nicht raffiniert genug. Aber andere haben dann gesagt, er ist unsichtbar ins Heiligtum eingegangen. Versteht ihr? 1914. Aber ist das für ein Unsinn biblisch? Wisst ihr? Und da hat man dann gesehen, wenn man nachgebohrt hat, sie haben alle nicht den Mut gehabt. Das passiert auch bei John Nelson Darby, das passiert auch bei Luther, das passiert bei ganz vielen Leuten, wo ein Führer einer Bewegung war. Man hat nicht den Mut, falsche Lehre des Gründers oder Führers einer Bewegung zu revidieren. Die haben nicht den Mut gehabt, zum Beispiel hier das zu revidieren. Und dann kam plötzlich die Lehre vom Sabbat, dass die Gläubiger aus den Heiden den Sabbat halten müssen, was die Bibel nie gelehrt hat. Und dann plötzlich kam man auf die Idee, der Sabbat ist das Zeichen der Rechtgläubigkeit. Wenn du nicht den Sabbat, sondern am Sonntag deinen Ruhetag hast, dann hast du das Mahlzeichen des Tieres angenommen. Das haben wir dann kirchgeschichtlich versucht zu verkaufen. Das sind Lehren von Menschen. Das ist das, wo Gott einen Fluch drauf gibt. Das muss man mal ganz klar sehen. Gott verflucht es. Und Paulus sagt, wehe mir, wenn ich das mache. Und von daher halte ich das überhaupt nicht für harmlos. 2. Petrus 2, 1. Und es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selbst bringen. Eine Sekte erkennst du immer an einem einzigen Merkmal. Eine Sekte hat immer was anderes wie der Herr Jesus im Mittelpunkt. Wisst ihr, wenn ich irgendwo hingehe und wissen will, ob eine Gemeinde mehr Jesus dient, ob er der Herr dieser Gemeinde ist oder ob sie am Teufel dient, am Fleisch, am eigenen Ich, der eigenen Ehre, die seelischen Regungen ihrer Führer, ob sie den Menschen dienen. Ich mache es ganz einfach. Ich setze mich da einfach rein. Und hör konzentriert zu, was wird verkündigt. Das kann schon mal zufällig jetzt dort sein, wo es richtig ist, aber wenn du eine Zeit lang irgendwo hingehst und der Herr Jesus nicht im Mittelpunkt ist, dann kannst du nur noch eins machen, geh weg. Versteht ihr? Da ist die Gefahr, dass man einem anderen Herr dient und dass eine Sekte entsteht, riesengroß. Und ich sage euch ganz ehrlich, hat einmal ein wichtiger Mann gesagt, Sekte und Großkirche unterscheidet sich nur in der Anzahl ihrer Mitglieder und ich würde das gern abändern. Ich würde sagen, nicht nur Kirche und Großkirche, Freikirche, Gemeinde, alle Bewegungen im Reich Gottes unterscheidet sich letztendlich von Sekte nicht an der Masse der Leute, das auch, sondern nur an ihrem Namen und indem sie den Ruf haben, dass alles in Ordnung ist. Wenn du genau bohrst, hast du schon lange Sekte. Wenn ich in eine Gemeinde gehe und man fordert von mir, Lehre anzunehmen, die biblisch A, falsch sind, B, keinerlei Rolle spielen, ist eine Sekte. Seht ihr? Ist eine Heresie, eine Absplitterung. Entweder glaube ich der Bibel allein und Jesus allein, wenn du eigentlich so Sekte definierst, dann kriegst du ein Problem. Aber das Problem liegt gerne auf mich. Wisst ihr, von daher, der Schutz gegen das alles, dem Teufel zu dienen, dem Fleisch, mich, am Menschen, der eigenen Vorstellungen, meine seelischen Regungen, wisst ihr, die hast du. Wisst ihr, ich bin früherer Leistungssportler. Wenn ich fleischlich oder im Fleisch wandle, dann kommt der Sport plötzlich wieder zurück bei mir. Ist keine Frage. Ich habe früher geschossen, Sportschieße. Wenn ich mein Gewehr aus dem Schrank hole und sagen wir, auf der Bühne auf den Biker schieße, dann muss man überlegen, machst du das jetzt, weil du dich erholen willst oder weil das Ding mal wieder ein Schuss durchgejagt wäre, muss das nicht rosten oder ist gerade das Fleisch im Galopp unterwegs? Wisst ihr, sind wir mal ehrlich. Und jeder von uns hat solche Dinge, jeder. Frauen andere wie Männer meistens. Das ist auch normal. Aber glaubt ihr Männer doch nicht, dass wir keine haben. Wir haben genauso so Macker und Schwachstellen wie die Frauen und solche Schlagzeuge. Haben wir auch, alle. 1. Korinther 4,6 ist der Schutz. Das ist der Schutz. Drum, ich sage es mal so, drum betone ich das in letzter Zeit immer stärker, weil das ist die Regel. Das aber, meine Brüder, habe ich auf mich und Apollos bezogen, um euretwillen, damit ihr an uns lernt, in eurem Denken nicht über das hinauszugehen, was geschrieben steht, damit ihr euch nicht für den einen auf Kosten des anderen aufbläht. Wisst ihr, da steckt schon die eigene Ehre drin. Du darfst nicht über das Geschriebene hinausgehen. Wenn bei uns Leute weggehen und sagen, das ist immer das Gleiche, sage ich, wunderbar, danke dir für das Kompliment. Das Evangelium ist immer das Gleiche. In 100.000 Spielarten. Aber in dem Moment, wie du was Neues hast, und das Neue brauchst du, dass Leute kommen, dann hast du den ersten Schritt zur Sekte getan. Ist das klar? Dann hast du den ersten Schritt zum Götzendienst getan. Dann hast du schon einem anderen Herr gedient. Psalm 119,105. Dein Wort ist meines Fußes, leuchtet ein Licht auf meinem Weg. Wisst ihr, was gibt es für Endzeitlehre? Es gibt Endzeitlehre, das sind auch Leute ausgewandert nach Norwegen. Ich kenne die, ich habe bei denen schon predigt. Nach einer Zeit hinterher im persönlichen Gespräch habe ich sie gefragt, habe gesagt, sag mal, habt ihr ein Problem? Mich hat jeder das Gleiche gefragt, wie stehst du zu dir, Bild und Mahlzeichen? Und ich sage, Entschuldigung, habt ihr ein Problem? Wisst ihr, und da hat es Leute gegeben, dass die Lehre gibt es tatsächlich, wisst ihr, was die lehrt? Die sagen, wir werden nicht entrückt. Manche sagen, du bleibst da, bis der Herr Jesus sichtbar wiederkommt. Du wirst kurz vorher entrückt und dann kommt er sichtbar wieder. Alles noch biblisch vertretbar. Aber die sagen was anderes. Die sagen, das Entfliehen meint, der Herr Jesus schickt uns Flugzeuge. Wir werden mit diesen Flugzeugen werden da entfernt aus dem antichristlichen Reich. Da werden wir versteckt. Manche sagen, in Petra, in der Felsenstadt. Entschuldigung. Ihr versteht, was ich meine? Wenn du nicht übers Geschriebene hinausgehst, gehst du so jemand nie auf den Leim. Du gehst dem nicht auf den Leim. Wenn du nicht übers Geschriebene hinausgehst, dann weißt du ganz genau, jedes Wirken Gottes, wo ein Segen dahinter ist, wo Gott Vollmacht gibt, ist er, der jemand eine Gnadengabe gegeben hat, die Gnadengabe anstößt und wirksam werden lässt. Der Mensch ist ein Werkzeug. Das ist wie wenn du jetzt einen Stuhl lobst. Oh, Stuhl, ich liebe dich, weil ich so gut auf dir sitze. Genauso dumm ist das, wenn man Menschen verehrt. Versteht ihr? Den Stuhl hat ein Mensch schrägstellt, der Hirn hatte und guckt hat, dass er eine gute Form hat. Und genauso ist im Geistlichen, es hat Gott getan und nicht die Menschen. Also kann ich nicht die Menschen, sprich der Stuhl verherrlichen, oder? Wisst ihr, da musst du einfach sehen. Gott will allein die Ehre, er ist eifersüchtig. Und zwar ist absolut eifersüchtig. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich einfach noch zeigen wollte. Ihr könnt es einfach einmal angucken. Baal ist einfach ein anderes Wort für Herr. Im Hebräischen heißt es Adonai und im Griechischen Kyrios, aber Baal war der Herr der Heiden. Wisst ihr, der Baalskult war nicht letztendlich nur völliger Götzendienst, siehst du bei Bileam, sondern das war was anderes. Das war auch ein Abrutscher vom klaren Weg Gottes, von seinen Geboten. Jesaja 26, 13. Ist ja interessant, was für Aussage die Bibel hier auch macht, als Ganzes. O Herr, unser Gott. Das ist interessant. Sie redet Gott an. Andere Herren als du herrschen über uns. Aber künftig gedenken wir allein an dich und deinen Namen. Sag klipp und klar, wir sind in die Falle gegangen. Wir haben andere Herren gedient. Wisst ihr, jetzt kommt etwas. Ich sage das nur mit Grausen. Ich habe das bis zum geht nicht mehr erlebt. Und ich habe die Leiche teilweise seelsorgerlich gehabt. Und das sind die ärmsten Menschen, die rumlaufen. Und jetzt kommt Klagelieder 5,8. Vergesst den Vers nie. Den könnt ihr dick anstreichen, möglichst blau oder schwarz, dass dunkel ist. Knechte herrschen über uns. Ihr müsst aufpassen. Menschen, die einen krankhaften Drang haben, andere zu bevormunden und andere zu beherrschen, sind in der Regel selber gebunden, sind Knechte. Und immer wenn jemand selber ein Knecht ist, hat er den Drang, andere zu beherrschen. Mir hat man schon vorgeworfen, du bist zu lasch. Damit hat sie gemeint, mir hat schon Leute gesagt, du musst doch das alles regeln, du musst doch so und so. Und ich sage, gar nichts muss ich. Wenn man das Evangelium sauber predigt, dann müssen die Leute selber entscheiden, ob sie das tun wollen, ob sie Gott dienen wollen. Ich bin nicht der Polizist, versteht ihr? Ich bin nicht der Führer einer Sekte. Die machen das. Sondern bei der biblischen Gemeinde tust du nur deinen Auftrag. Den führst du aus. Und der Rest, Entschuldigung, muss jeder selber tun. Wisst ihr, wenn deine Gemeinde auseinanderfliegt, habe ich auch erlebt. Dann sind die Leute gegangen, wo kein Druck mehr da war, muss ich sagen, sind sie wohl fort. So Leute sind zu uns gekommen, sind zu mir gekommen und gesagt, übe jetzt Druck auf meinen Mann oder auf meine Frau. Da ging es um den Mann. Da habe ich gesagt, Entschuldigung, wir sind ein Albstaat, da gibt es das nicht. Wir sind keine Sekte, innerlich war es klar, wir sind sauber. Wir predigen den Leuten, was sie tun müssen, wir helfen ihnen, wo es ist, aber sie müssen es selber tun. Für Gott zählt nur, wer freiwillig ist. Wisst ihr, und sobald ein anderer für dich das tut, machst du für die Finsternismächte die Tür auf. Das ist leider so. 1. Korinther 6, 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wisst ihr, ich habe Leute, die sagen, wenn du in den Bildschirm reinguckst, hast du schon das Mahlzeichen des Tieres angenommen, hast du das Bild angebetet. Ein völliger Unsinn. Aber ich sage dir Leute klipp und klar, wenn du einen Bildschirm hast, egal in welcher Form, und der wird dir gefährlich, weg. Wenn es Hörer ist, musst du das, wo dein Hörer dich gefährdet, wegtun. Wenn es die Augen sind, selbst wenn es Lese ist, wenn das, was dir gefährlich wird, für dich zum Problem wird, weg. Du musst das wegtun, was dir gefährlich wird. Wisst ihr, dann kommen Leute und sagen, wenn du das tust, was meine Gefahr ist, und da aufpasst, dann bist du rechtgläubig. Und merke gar nicht, dass sie die Leute auf der anderen Seite das Messer laufen lassen, weil sie in alle anderen Punkte, wo man aufpassen muss, überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen. Wisst ihr, von daher ist das ungeheuer gefährlich, wenn man nicht dem Herrn allein dient und nicht die Schrift allein nimmt. Die zwei Punkte, wenn man die nicht hat, kriegt man ein massives Problem. Und zwar, man muss einfach sehen, wenn man jetzt einmal das Schattenbild dieser Baal, dieser falschen Herren im Alten Testament sich anguckt, dann sieht man etwas. 4. Mose 22, 41. Bileam war ein Mann, der Gott gedient hat. Es gibt Männer Gottes, die dienen Gott. Gott hat zu ihm geredet, Gott hat sich ihm geoffenbart. Gleichzeitig hat er Baal auch gedient. Zum Beispiel heißt es so, und es geschah am Morgen, dann am Balak den Bileam und führte ihn hinauf zu den Höhen Baals. Dem Teufel seine Offenbarungen. Und der Bileam hatte kein Problem, dahin zu gehen. Wisst ihr, wenn ihr jetzt die ganze Geschichte seht, Gott hat immer wieder mit ihm, hat ihn ermahnt, hat gesagt, das darfst du nicht sagen. Er war dann gehorsam bis zu einem gewissen Grad. Aber, also ihr müsst euch einfach das mal nüchtern sehen. Bileam dient zwei Herren. Er kann Balak nicht helfen, indem er das Volk nicht verflucht, da war er Gott gehorsam. Also es gibt Gläubige, auch Führer, die sind Gott in einem bestimmten Bereich gehorsam. Aber am anderen Punkt, 4. Mose 25. Und Israel ließ sich in Sittim nieder und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern der Moabiter. Gott hat die Vermischung und die zu heiraten vollständig verboten. Was war jetzt mit Biliam? Jetzt können wir sagen, es ist alles bestens. Er hat Gott gedient. Er hätte dann Baal dienen sollen, am Teufel Handreichung tun und dort Teuflisches auf Israel bringen. Hat er abgelehnt, er war doch gehorsam. Nee, jemand, der zwei Herren dient, ist in der Regel raffiniert. Weil der muss sich ja selber dauernd entschuldigen und selber sich austricksen. Wisst ihr, was der gemacht hat? 4. Mose 31, 16. Siehe, sie haben ja in der Sache des Peor durch den Rat Biliams die Kinder Israel vom Herrn abgewendet, sodass der Gemeinde des Herrn die Plage widerfuhr. So tötet nun alles, was männlich ist, unter den Männern und tötet alle Frauen, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben. Der Biliam ist hingegangen und gesagt, also gut, ich kann sie euch nicht verfluchen, ich muss Gott gehorsam sein, ich gebe euch einen Rat. Schickt eure jungen Männer zu den jungen Frauen von denen, die freuen sich. Genauso kam es. So kommt der Götzendienst nach Israel. Es sind oft Dinge, wo man keine grobe Sünde hat, sondern hinterherum schleichend Baalskult, Teuflisches hereinlässt in die Gemeinde. Um des Erfolges willen. Wisst ihr? Da hört es auf. Man kriegt eine Verführung, wisst ihr? Ich war jetzt auf Konferenz und da haben sie gefilmt. Und dann kam der Bruder zu mir, darf ich dich filmen? Und ich dachte, ist mir egal. Aber gell, ich habe es kaum gesagt gehabt, ging es mir kalte Buckel runter. Da bin ich zu ihm und gesagt, du Entschuldigung, ich lasse mich von dir nicht filmen. Wisst ihr, was die Antwort von dem war? Hat es auch nicht gewusst, das habe ich gleich gedacht. Warum hat er mich dann gefragt? Versteht ihr? Der Bruder kann nichts dafür, wisst ihr, der war jetzt in dem Fall nichts Problem. Das Problem ist eine andere Gruppe dahinter. Aber ihr versteht, du wirst überall, hast du Dinge, die auch rechtgläubig sind, du musst immer aufpassen, auch bei Gläubigen, auch bei Leuten, die einen guten Ruf haben, die als große Männer Gottes gelten oder ganz entschiedene Gläubige. Guck immer, ob sie dem Herr Jesus allein dienen, guck immer, ob sie über das Geschriebene hinausgehen. Das ist der einzige Schutz. Wenn du dann weitergehst, Offenbarung 2,14, jetzt können wir ja sagen, naja, Karl Hermann, was erzählst du uns von Biliam? Der ist doch vorbei, das ist doch Altes Testament. Aber das Alte Testament ist das Muster und die Warnung. So steht im 1. Korinther 10. Das ist die Warnung für uns. Und jetzt lest du mal in Dissens schreiben, das ist eine neutestamentliche Gemeinde. Offenbarung 2,14. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten, der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Entschuldigung, ist der Biliam heute noch aktiv? Der Dämon, der Biliam gereizt hat, der reizt heute auch Gläubige, die nicht sauber sind. Versteht ihr? Naivität ist der Tod. Leute aus der Brüderbewegung, wo man ja denkt, die müssen zumindest in den Grundzügen gleich sein wie wir, die haben gelästert. Ich sage es jetzt mal öffentlich, was die gelästert haben. Wisst ihr, was die gesagt haben? Die haben gesagt, in Albstadt hörst du das Rauschen des Heiligen Geistes. Und haben sie es erklärt. Weil alle ihr Bibel dabei haben und da wird die Blätter rumtun und dann rauscht es. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist Lästerung. Wisst ihr? Man könnte sagen, das ist jetzt weit hergeholt. Das ist überhaupt nicht weit hergeholt. Das schaut nah. Alles, was hier läuft, wenn man nicht der Herr Jesus allein hat und sein Wort allein, sobald man von dem abweicht, beginnt die Sekte, beginnt der Götzendienst, beginnt letztendlich die Finsternismacht, eine Herrschaftsstruktur, andere Herren aufzubauen. Ob es nur mein Ich ist, meine Lüste, meine Sympathie, das spielt überhaupt keine Rolle. Wisst ihr, ich kann zum Beispiel, wenn ich verantwortlich in einer Gemeinde bin, niemals denjenigen mit einem Auftrag beauftragen. Jetzt machen wir mal ein Beispiel. Ich habe jemanden, der mir sympathisch ist und ich habe jemanden, der mir nicht sympathisch ist. Gott zeigt ganz klar, der mir nicht sympathisch ist, hat die Gabe, der muss eingesetzt werden. Ja, wen setze ich dann ein? Ist ja gar keine Frage. Der mir nicht sympathisch ist. In dem Moment, wie du den anfängst, ah, der ist mir halt sympathisch, mit dem anfängst, gemauschelt zu machen, hast du bereits den ersten Schritt in diese Richtung getan. Du hast bereits angefangen, der Finsternis zu dienen. Wieso sagen, oh, das ist doch nicht schlimm. Das ist schlimm. Das ist alles schlimm. Wieso, von daher ist vielleicht der Kampf eine ganz andere Seite. Richter 2, 6 bis 15. Jetzt kommen wir zum Problem der zweiten Generation. Da haben wir auch das ganze Problem. Richter ist ja die schattenbildliche Beschreibung, wie eine klarstehende Gemeinde oder eine Bewegung abfällt. Und da heißt es, als nämlich Josua das Volk entlassen hatte, zogen die Kinder Israel jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn, solange Josua lebte und solange die Ältesten da waren, die Josua überlebten, welche alle die großen Werke des Herrn gesehen hatten, die er in Israel getan hatte. Als aber Josua, der Sohn Nuns, der Knecht des Herrn, im Alter von 110 Jahren gestorben war, da begruben sie ihn und so weiter. Vers 10. Und als auch jene ganze Generation zu ihren Vätern versammelt war, kam eine andere Generation an ihnen auf, die den Herrn nicht kannte, noch die Werke, die er in Israel getan hatten. Da taten die Kinder Israel, was böse war in den Augen des Herrn, und sie dienten den Baalen. Seht ihr? Ich kann euch namentlich, kann ich euch die Gemeinde, die ihr kennt, sagen, die alle gekippt sind. Ich hab das teilweise hautnah erstens miterlebt, zweitens mit auch Leute gesprochen. Es ist immer dasselbe Problem. Es war der Generationenwechsel. Wisst ihr? Diese Gemeinde wird nur überleben, wenn die nächste Generation der gleiche Weg geht. Ist euch das klar? Du kannst nicht anfangen, Türen aufzumachen, die zugehören. Dabei musst du die Fehler der Alten nicht machen. Die nächste Generation muss auch unsere Fehler nicht machen. Aber die Grundlinie muss jetzt sauber sein. Wenn die nicht sauber sind, kriegst du ein Problem. Kriegst du ein Problem. Hier die andere Generation. 1. Könige 16, 30. Es ist im Alten Testament eigentlich immer das gleiche Prinzip. Das läuft so ähnlich ab, wie es du heute auch beobachten kannst. Bloß heißt es halt anders. Und Ahab, der Sohn Omris, tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. War es nicht genug, dass er in den Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, wandelte? Dann geschah es, dass er sogar Isabel zur Frau nahm, die Tochter Etbaals, des Königs der Zidonier. Und er ging hin und diente dem Baal und betete ihn an. Und er richtete dem Baal einen Altar im Haus Baals, das er in Samaria baute. Ahab machte auch ein Aschera-Standbild, sodass Ahab mehr tat, was dem Herrn, dem Gott Israels, erzürnte, als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Wisst ihr, du kannst ein König Israel sein, du kannst verantwortlich sein ihrer Gemeinde, du kannst ihrer Bewegung vorne rausgehen, und kannst parallel einen zweiten Altar aufrichten. Wisst ihr, Altar ist eine Betung. Wenn ich zu den Leuten sage, wenn sie mir sagen, das und das und das und das, dann sage ich zu ihnen, Entschuldigung, steht nicht in der Bibel, warum tut ihr das? Aber, das haben schon unsere Väter so gemacht, das ist die Lehre unserer Gemeinde, wir haben das immer so gemacht. Und das ist doch gut, das ist doch nett, das ist doch schön. Wisst ihr, ich habe es jetzt gemacht, ich habe es ja bei uns auch schon gesagt. Ich habe jetzt den Leuten mal erklärt, dass zum Beispiel, man sagt ja, oh, ist der demütig. Wisst ihr, wenn er den Kopf senkt, die Hände faltet und betet, dann sagt man, oh, guck wie. Ich sage, Entschuldigung, ist heidnisch. Hände falten heißt, ich falte meine Hände und zeige, dass ich mit dir keinen Krieg habe, ich greife nicht zum Schwert. Das Hauptsenker ist laut 1. Mose 4 das Zeichen, dass ich mit Gott nicht in Ordnung bin. Entschuldigung, ist das die Gebetshaltung der Gemeinde? Die Bibel sagt, wenn du mit Gott in Ordnung bist, erhebst du das Haupt. Wisst ihr, wenn ich das dann bringe und sage, hey, ihr habt hier heidnische Elemente, Weihnachten, Ostern, Hände auflegen bei Hochzeiten, Hände auflegen bei Taufe, alttestamentlicher Segen am Ende vom Gottesdienst, lauter die Dinge. Das ist jetzt harmloses, das ist kein Götzendienst, sondern das ist einfach nicht biblisch. Wisst ihr, wenn ich das alles die Leute sagen, dann sagen sie, hey, mit dir kann man ja nichts machen. Zum Beispiel ein Führer einer Bewegung, die ich verwandt habe, weil er genau so einen Baal hat, einen riesen Baal. Der hat eine Praxis, die in Okkultismus reingeht. Der hat eine Praxis, hat sie zuerst geleugnet, dann habe ich ihn verwandt. Wisst ihr, was der gemacht hat? Die haben gesagt, sie haben keine Bibelstelle. Die haben gesagt, ist absolut falsch. Wenn das mir einer gesagt hätte, und ich hätte mir das überlegen, ich hätte keine Bibelstelle und hätte eine Praxis, die absolut unbiblisch ist, hätte ich zu ihm gesagt, lieber Mann, gib mir ein paar Tage Zeit, ich muss über das nachdenken, was du sagst. Oder wenn ich sofort erkannte, hätte ich gesagt, Entschuldigung, ich bin dem Teufel in die Falle gegangen. Du hast recht. Wisst ihr, was er zu mir gesagt hat? Mit ihnen kann man nicht reden. Sie setzen sich absolut. Sie sind radikal, hat er gemeint. Und ich sage, Entschuldigung, das Beste ist, wir brechen das Gespräch ab. Wir zwei können nicht miteinander reden. Wisst ihr, das ist ein Problem. Und hier, du musst einfach gucke, dass sowas nicht kommt. Wenn du das jetzt anguckst, diese ganze Baal, die haben Namen. Ich sage jetzt mal bloß die Namen, da könnt ihr die Bibelstelle nachlesen. Zum Beispiel ein Baal, der heißt Baal Gad, das ist der Herr des Glücks. des Schicksals, den musst du ausrotten. Das sind eigene Wege. Wisst ihr, wem folgst du? Du musst die Leute sagen, wenn sie etwas tun, hast du den Herrn gefragt? Dann kommen die Leute zu mir und sagen, ja, wie erkenne ich den Wille Gottes? Das ist doch alles so schwierig. Entschuldigung, es geht nichts leichter, als wie der Wille Gottes erkennen. Die Bibel sagt in Römer 12, 1 und 2, wenn du dich als Opfer, als einfach am Herr hingibst, als ganz Opfer, du legst ihm auf den Altar, mach mit mir, was du willst. Wenn du nicht denkst wie diese Welt, also das ist nicht die weltliche Methode wählen, und wenn du dann dich vom Herrn passiv verändern lässt, nämlich beim Bibellesen, wenn das Schwert des Geistes durch dein Herz geht, dann wirst du automatisch wirst du in einen Zustand kommen, wo Römer 12, 2 sagt, dann wirst du den Willen Gottes erkennen. Dann kannst du ihn prüfen. Gute, wohlgefällige Vollkommen. Dann erkennst du ihn. Wisst ihr, es hängt alles um eure innere Haltung ab. Das ist für gar nichts. Aber das Glück, da sagt man, das muss doch sein. Ein Gläubiger muss doch das machen. Und warum soll ich anders sein wie diese Welt? Warum darf ich das nicht, was die Welt hat, auch haben? Es kann sein, der Herr erlaubt es dir, aber du musst ihn fragen. Wenn du das machst, ohne ihn zu fragen, gehst du in die Falle. Versteht ihr? Wenn ich so wäre, was denkt ihr, wie ich wäre? Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich habe es meiner Frau schon manchmal gesagt, zum Spaß. Ich habe gesagt, naja, wenn ich jetzt nicht klar wäre, dann würde ich das machen. Ist euch klar, dass ich einen Porsche fahren würde, mindestens 350 PS. Ist euch klar. Keine Frage. Wisst ihr, das ist Fleisch. Das steckt drin. Ich kann aber heute einen Fiat 500 fahren und habe kein Problem. Ihr versteht? Wenn du Gott dienst, kannst du das alles. Dann machst du das alles nicht. Aber wenn du jetzt sagst, zu meinem Glück gehört, ich will das jetzt auch. Merkt ihr was? Dann kommt der Baal-Show um die Ecke. Dann fange ich ja nicht mehr Gott zu dienen, sondern meinem Ich. Machen wir was anderes. Ich habe kein Geld, ein Auto zu kaufen. Es gibt kein Auto. Mir schenkt jemand einen Porsche, würde ich ihn fahren. Seht ihr? Ist kalt. Aber nicht wegen meiner Lust, sondern das ist dann... Dass wir uns richtig verstehen. Man kann dann auch wieder sagen, ich darf gar nichts, ich darf gar nichts, ich darf gar nichts. Das ist auch falsch. Das ist wieder auch seelisch. Das ist auch wieder überfrumm. Sondern ich muss einfach gucken, keine eigenen Wege. Wisst ihr? Sag ich euch ganz ehrlich. Ich muss auf eine Konferenz, bin fast 2 Wochen unterwegs, bin kaputt hinterher, ohne Ende. Wenn ich heimkomme, ich habe jetzt wieder gesehen, nach Bad Heina, was wieder da war, da muss ich sagen, wisst ihr, bei mir kommt auch mal der Gedanke, ah, es wäre doch schön, wenn du heimbleiben tätst. Ah, es wäre doch schön, könntest du wo Urlaub machen, musst du das da nicht machen. Es geht halt nicht, keine eigenen Wege. Wenn der Herr sagt, geh da hin, du musst jetzt da hin, da ist Gewissheit, dann musst du hingehen, ob du willst oder nicht. Ist schon gar keine Wahl. Weder diene ich Gott oder ich diene mein Fleisch. Dann kommt Baal Hamon, das ist der Gott des Reichtums. Das haben wir ja vorher schon gesprochen. Der Gott des Reichtums. Wisst ihr, Geld ist im Reich Gottes, aber das behandeln wir dann extra. Geld ist im Reich Gottes ein ganz trübes Kapitel. Ganz trübes Kapitel. Positiv wie negativ. Aber dem Baal darf man nicht dienen. Der nächste heißt Baal Hanan oder Hermon. Das heißt, Baal ist gnädig. Ich erwarte Hilfe von jemand anders wie vom Herrn. Wisst ihr, ich komme manchmal auf Schaufel vor. Mich ruft jemand an und will mir jetzt eine Stunde lang alles seelsorgerlich erklären. Jemand, dem ich schon 12 Mal erklärt habe, ist die Woche wieder passiert. Da habe ich gesagt, liebe Frau, gucken Sie her. Sie braucht gar nicht reden. Ich habe es Ihnen schon so oft erklärt. Jetzt tun Sie einfach das, was ich Ihnen jedes Mal erkläre. Ich erkläre Ihnen jedes Mal das Gleiche. Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen zu meinem Jesus gehen. Ich kriege dann nur ein schlechtes Gewissen und denke, jetzt bist du nett zu der Frau. Aber versteht ihr, die Leute neigen dazu, sich an die Menschen zu hängen, sich an den Rockzipfel zu hängen. Das, was ich jetzt sage, ist gefährlich. Es gibt einen Grund, das zu tun. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wenn jemand predigt, dass dann ganz viele Leute kommen, die springen immer nach vorne zum Prediger. Man kann zum Prediger gehen, der gepredigt hat, wenn wirklich was auf dem Herzen bringt. Oder die Frage, wer ist denn das gemeint? Ist alles okay. Aber es gibt Leute, ich kenne die, ich kann euch die zeigen, auch bei Konferenzen, die machen das immer. Das sind Leute, die sind abhängig von Menschen. Und die sind Galater 1. Die sind Jeremia 17. Das ist ein Elend. Ich muss frei sein von den Menschen. Ich muss nur vom Herrn Jesus alles erwarten. Die anderen sagen, jetzt fast ich. Und ich sage, du kannst ja Schnitzel essen. Du musst nicht fasten, aus einem ganz einfachen Grund. Fasten und beten nennt die Bibel nur an zwei Punkte. Einmal Apostelgeschichte 13, wo sie ausgesandt haben, also dass du einen klaren Kopf kriegst, wenn du jetzt einsetzen sollst, da kannst du fasten. Und das Zweite, wenn Okkultismus da ist, den du nicht brechen kannst über normales Gebet, dann sagt die Bibel, da musst du fasten und beten. Es gibt eine Art, die nur weggeht, wenn du fastest und betest. Aber du musst nicht fasten, dass du jetzt geistlicher wirst. Du musst nicht fasten, dass du den Wille Gottes erkennst. Das steht nirgends. Das ist alles menschlich. Wisst ihr, und da muss man einfach sagen, von wem erwartest du Hilfe? Von einer Methode oder von einem Jesus? Man könnte es auch anders sagen. Das Reich Gottes ist eine Person, der Herr Jesus, und keine Sache. Esau war ein Verächter der Erstgeburt. Er war der edlere Mensch wie der Jakob. Das sieht man später bei seinem Handeln. Jakob war der Lumpenhund, hat aber Sehnsucht nach der Gnade gehabt. Er hat alles von Gott wollen, obwohl er getrickst hat. Aus dem Grund ist nicht Esau der Stammvater Israels, sondern Jakob. Ich darf nichts erwarten als vom Herrn. Und da gibt es natürlich Baal Peor, das ist der von Bileam, der Herr der Unkeuschheit. Wo man einfach aufpassen muss, dass die Sexualität nicht, ich sage mal so, Dominanz über mich gewinnt. Dass man es richtig versteht. Es gibt die andere extreme Art, dass man Sexualität verteufelt und letztendlich zu etwas Unnormalem erklärt. Das ist genauso falsch. Sexualität ist hundsnormal und gewöhnlich und vollkommen richtig vor Gott in der Ehe. Aus, fertig. Aber wenn es so ist, dass die Brüder zum Beispiel vorgeben, die Frau soll Röcke und Sachen anziehen, wobei das auch anders sein kann. Es gibt auch Röcke, die eher anders wirken. Aber es gibt auch Dinge, wo zum Beispiel kein Widerstand kommt, wenn die Frau nur einen Rock hat und der Rock ist unmoralisch. Das heißt, Entschuldigung, warum? Dann muss ich sagen, zieh lieber eine Hose an als einen Rock. Zieh lieber eine keusche Hose an als einen Rock. Wisst ihr, wenn dann die Brüder Kleidervorschriften machen, das ihrem, ich sage es mal, ihren inneren Trieben entspricht. Ich habe mal gesehen, wie ein führender Mann zu einer Gemeinde, mit der ich zusammengearbeitet habe, zeitweise. Und der führende Mann, mit dem habe ich zeitweise zusammengearbeitet, aber das habe ich aufgehört, wie der am anderen mal ein Kompliment über seine Frau gemacht hat. Also ich sage es mal vorsichtig, wie der andere gewesen wäre, ich weiß nicht, ich hätte ihn gefragt, warum sagst du das? Oder hätte ihn gleich eine Krawatte gepackt. Der hat ein Kompliment über dem anderen seine Frau gemacht, das sagt man nicht über andere Frau. Versteht ihr? Das sagt man nicht. Das sagt bloß jemand, wenn er versteckte Triebe hat. Sonst würdest du das nie sagen, du denkst das nicht einmal und sagst es schon zweimal nicht. Wieso, von daher ist der Baal Peor auch in unseren Reihen mit Vorsicht zu genießen. Und dann gibt es den Baal Perazim, das ist der Baal der Niederlagen. Dass die Niederlage so mächtig wird, dass du letztendlich nicht mehr Gott dienst, weil du völlig enttäuscht bist. Das kann mit dem Baal Zebub zu tun haben, mit Krankheiten. Dass es alles wichtiger ist wie der Herr. Und dann gehst du zum Baal Zephon, zum Okkulte. Dann suchst du okkulte Heilmethode, dann suchst du okkulte Hilfe. Und dann kommt am Schluss der Baal Berit. Du musst sagen, Berit, das ist doch der Bund, der Herr des Bundes. Ja, der macht einen falschen Bund. Es wird der Antichrist sein. Täuschung, der geistliche Dinge nimmt und sie verdreht. Wisst ihr, und wenn er den Kampf vor Elia sieht mit den Baalspriester, sagt er, 1. Könige 18, 21, entweder ist der Herrgott oder Baalisches. Entweder dient der Baal oder er dient dem Herrn. Wisst ihr, und dann siehst du den wahren Gottesdienst, wie er dann wirklich hingeht, Gott annimmt, trotz seiner Kämpfe, obwohl er dann einmal auch, dann, sagen wir mal, am Baal Perazim dient, die Niederlage unter der Ginsterstoß geht. Ich habe euch die Stelle aufgeschrieben, ihr könnt sie lesen. Und der Kampf geht dann an die Nerven. Du kannst Depressionen kriegen, du glaubst die Lüge des Teufels, du siehst alles schwarz. Aber in dem Moment, wie er wieder auf Gott gehört hat, kommt er wieder raus. Wisst ihr, und das ist der entscheidende Punkt. Du musst einfach in allem, was anders als der Herr Jesus meint, und alles, was anders meint als Wort Gottes, dem musst du im Geistlichen aus dem Weg gehen. Steht dir? Es ist egal, was du für einen Anzug hast, es ist egal, was du für ein Kleid hast, es ist egal, was du für ein Auto fährst, es ist egal, was du für ein Haus hast, wenn das alles im Rahmen des Normalen ist und nirgends sündhaft oder nirgends. Versteht ihr? Aber im Geistlichen ist es nicht egal, was du tust. Wir sind im Geistlichen nur Jesus allein und nur die Schrift allein. Und alles, was von dem abweicht, Finger weg. Und was dagegen geht, gleich zweimal. Wisst ihr, wenn wir das nicht tun, dann haben wir die Stelle nicht verstanden. Ich lese nochmal zum Schluss. denke ich, zentraler Punkt. Niemand kann zwei Herren als Sklave dienen, so heißt es im Griechischen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, indem er sich nur um das andere kümmert. So müssen wir das lesen. Oder er wird dem anderen anhangen und den anderen verachten. Das ist das Problem. Und dann sagt er es als Zentralpunkt, Mammon, das sehen wir das nächste Mal. Und von daher muss ich einfach überlegen. Ihr könnt das ja ganz einfach machen. Du merkst dir nur immer, Jesus allein, die Schrift allein. Es ist irgendwas Gutes von einem Menschen gekommen, dann weißt du, das ist nicht der Mensch, sondern dahinter der Herr Jesus. Ist er? Du darfst aber auch noch nicht hingehen und sagen, nee, das hat der Herr Jesus jetzt nicht durch den getan. Er tut das bei allen. Das ist auch so eine verbreitete Seuche. Es ist völlig egal, wer predigt. Es ist egal, bei wem du neist. Es ist egal. Weder hat er eine Gabe oder keine. Wenn er keine Gabe hat, dann ist ein Problem. Versteht ihr? Das ist genauso falsch. Sondern du musst sehen, Gott tut es. Aber der als Werkzeug ist, der spielt keine Rolle. Der spielt wirklich keine Rolle. Weil der Herr der Wirkende ist. Aber der Herr hat die Gabe gegeben und der lässt die Gabe wirken. Und von der musst du einfach gucken, immer ist der Herr und ist das Wort Gottes allein. Aber selbst die Gabe haben, du musst sie kontrollieren, ob sie das Wort Gottes einhalten. Wenn sie es nicht einhalten, Verwarnung. Hinweis und notfalls Verwarnung. Und dann einfach der eiserne Wille, keinen Baal bei sich zu dulden. Das ist ganz wichtig. Nur um Herrn zu dienen, so wie er selber hier moniert. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was muss es für dich bedeuten, wenn du deine Kinder, die du erkauft hast mit deinem Blut, ich stelle mich da voll drunter, wenn du uns siehst, wenn wir so oft den Baalim nachlaufen, wenn wir denen nachlaufen, vor denen du uns so warnst in der Schrift, dass wir dich nicht uneingeschränkt Herr sein lassen und dass wir nicht dir allein dienen, uns allein auf die Schrift verlassen, allein auf das, was du sagst, dass wir Ehre bei Menschen suchen, statt uns von den Menschen abzuwenden, uns dir hinzuwenden, so wie es in 2. Korinther 8 steht, dass wir uns dir hingeben, wenn du uns dann zu den Menschen schickst, dass wir dann diesen Dienst tun. Gib uns einfach Gnade, Herr Jesus, dass du wirklich der Herr bist. Und Petrus hat verkündigt beim Cornelius im Haus, dass du der Herr bist, und lass uns das auch verkündigen, dass die Leute es begreifen. Du bist der Herr, du allein hast das Sagen, du allein bist der Beruf, du allein bist der, um den sich alles dreht, dein Wort allein der Maßstab. Gib uns einfach Gnade zu deiner Verherrlichung. Amen.